Ja, einen schönen guten Morgen, auch hier vom Podium sozusagen aus der Ecksteingemeinde an der Schillingbrücke. Grüße von hier an alle, die auf Livestream dabei sind und alle Ecksteiner, die auf Zoom dabei sind. Ich bin froh, dass wir uns heute Morgen hier treffen dürfen oder per Livestream eben treffen dürfen. Ja, ich habe vor einigen Wochen eine Predigt gehalten mit dem Titel sich freuen, wenn es ehrlich gesagt überhaupt nichts zum Lachen gibt. Und heute wollte ich einen Schritt weitergehen damit, nicht, dass wir noch mehr lachen, darum geht das nicht, sondern dass wir verstehen, was ich überhaupt damit gemeint habe, warum wir immer als Christen etwas uns freuen können, auch wenn es nichts wirklich zum Lachen gibt. Wir wollen heute weitermachen im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Ich werde allerdings auch ein bisschen natürlich Bezug nehmen auf den sechsten Vers. Aber es geht wirklich darum, dass Christen sich freuen können, wenn es ehrlich gesagt nichts mehr zum Lachen gibt. Echte Gläubige sollten an den dunkelsten Tagen am hellsten scheinen. Christen sollten an den dunkelsten Tagen am hellsten scheinen. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung fallt. Und das ist 1. Petrus 1, 6. Wir haben festgestellt, dass wir uns freuen können, wenn es nichts zum Lachen gibt, weil unsere Zukunft in Gott garantiert ist. Unsere Zukunft in Gott ist garantiert. Zweitens, weil die Prüfung mächtige Werkzeuge in Gottes Hand sind in unserem Leben. Weil die Prozesse nur vorübergehend sind, die Anfechtungen sind nur vorübergehend, die Prüfungen sind nur vorübergehend. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die wir an uns offenbart werden soll, steht in Römer Kapitel 8, Vers 18. Zudem sagt er noch, warum wir darüber uns freuen, über Prüfungen freuen können, weil das mächtige Werkzeuge sind, weil sie auch notwendig sind, sagt er. Wenn es sein muss, habe ich letztes Mal gesagt, und es muss sein, nach Gottes Perspektive muss es sein, dass wir durch gewisse Prüfungen durch müssen. Jeder auf seine Weise und vielleicht auch alle zusammen. Aber Prüfungen sind notwendig, damit Gott sein Ziel mit uns erreichen kann. Drittens, weil der Prozess schmerzhaft ist, mancherlei Anfechtung. Er ist schmerzhaft, er ist aber nur vorübergehend. Hört zu, was Jakobus 1, Vers 2, 4 zu Anfechtung bzw. Prüfung sagt. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, sagt er sogar. Also, freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung gerade, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen, vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also ihr seht schon, der ganze Aspekt auf Jakobus, Paulus und Petrus machen deutlich, es gibt etwas, was stattfinden muss in unserem Leben und das findet nur dann statt in unserem Leben, wenn wir durch diese Anfechtung hindurchgehen. Heute wollen wir uns diese Frage stellen, warum passiert das alles? Warum passiert das alles? Warum dieser Virus? Was hat Gott damit vor? Was lerne ich durch diese Situation? Was ist meine Berufung, meine Aufgabe als Christ in dieser Situation? Warum kämpfe ich jetzt gerade mit der Zufriedenheit? Warum werden die neue Situation vielleicht, was wird damit sein? Was wird das zur Normalsituation? Also die Frage ist, was passiert gerade in meinem Leben? Was veranlasst mich zu fragen, die Frage zu stellen, warum passiert das alles? Natürlich muss keiner sich diese Frage stellen. Du kannst einfach in den Tag hineinleben. Das kann jeder von uns machen. Deshalb haben einige schon seit 10 Jahren, 20, 30, 40, 50 Jahren gemacht. Sie haben einfach in den Tag hineingelebt. Und es ist immer wieder gut gegangen. Können wir einfach so in den Tag hineinleben? Oder besser gesagt, sollten wir uns überhaupt darüber Gedanken machen? Überleg mal, wenn Petrus hier schreibt, er schreibt an Christen, die in der Verfolgung lebten, die waren in die ganze Welt zerstreut wirklich, und ihr Leben war verfinstert. Sie mussten fliehen. Wenn sie nicht geflohen wären, wären sie umgebracht worden. Sie wurden misshandelt. Jesus hat die Jünger und sie selber haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es Leid geben wird. Und Jesus und die Jünger sind unser Vorbild. Sie sind beide gestorben. Sie sind alle, bis auf Johannes wahrscheinlich, des unnatürlichen Todes gestorben, also umgebracht worden. Wovon spricht Petrus hier also, wenn er sagt, ihr das Leiden bzw. Anfechtung etwas Gutes hervorbringen werden? Okay, wir leben nicht in einer Zeit wie Petrus, das verstehe ich auch. Aber was lesen wir in der Bibel? Was sagt die Bibel über unsere Zeit aus? Gibt es da Anhaltspunkte? Allein wenn du den ersten und zweiten Petrusbrief durchliest, wirst du auf viele Verse stoßen, die über die Zukunft sprechen. Aber auch über die Gegenwart, warum das so normal ist für einen Christen, in so einer Situation der Anfechtung oder der Prüfung zu leben. Er sagt zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 12 und folgende: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandenen Feuerproben nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Er sagt, das ist normal. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden Christi, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Hier wieder das jubelnd freuen. Und dann im Vers 19 sagt er dann, daran sollt auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Er sagt, Leiden gehört dazu. Petrus hat sehr viel davon gesprochen. Und im Kapitel 5 sagt er das nochmal in Verse 10 und 11. Der Gott aller Gnade, aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, er guckt wieder in die Zukunft, in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem er eine kurze Zeit gelitten hat, nachdem wir eine kurze Zeit gelitten haben, völlig zubereitet, festigen, stärken, gründen, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und die Ewigkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So endet er das, den ersten Petrusbrief. Das schreibt Petrus an die Gemeinde, die in der Diaspora, in der Zerstreuung lebte. Was schreibt uns aber der Apostel Paulus darüber? Was sagt er dazu? In 1. Timotheus 4, Verse 1 und 2, sagt er Folgendes. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und leeren Dämonen zuwenden werden durch Heucheleien, Lügenreden, die in einem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Er warnt vor den falschen Lehrern in der Zeit und da wissen wir, das sind auch einige Leiden. Wir werden unter falsche Lehren kommen. In 2. Timotheus 2 wird nochmal betont, Paulus nochmal die Verfolgungen. Und er sagt, Timotheus, du identifizierst dich mit mir in den Leiden und in den Verfolgungen, die wir erlebt haben in Antiochien, Iconium, in Lystra. Da sind sie alle widerfahren. Das ist also ein normales Leben eines Christen gewesen. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet, sagt Paulus. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, sagt er, hört mal zu, werden Verfolgung erleiden. Das ist erstaunlich, was er hier sagt. Mit anderen Worten, ein Christ ist ein Verfolgter. Per Definition. Weil er irgendwann mit der guten Botschaft, mit dem Evangelium, einen Anstoß erregen wird. Die Schrift macht deutlich, dass schwere Zeiten kommen werden und das ist sie Teil jedes Christen sein werden, weil es sich nicht nach äußerlich verändern wird, aber das werden auch innerliche Kämpfe geben, die unsere Gedanken angreifen. Also was haben Prüfungen und Anfechtungen für einen Sinn in unserem Leben? Was sollen sie erreichen? Wozu sind sie gut? Wie kann ich diesen Schmerz ertragen? Wir wollen unsere Augen hier auf Jesus Christus lenken, was ich letztes Mal auch schon erwähnt habe. Wenn wir überlegen, wenn wir in diesen Anfechtungen sind, dann müssen wir zu unserem Vorbild hin. Wir müssen dahin schauen, wo wir die Antwort finden. Und das ist Jesus Christus. Er sagt das auch deutlich. Es wird auch uns deutlich gemacht in Hebräer 12, Vers 2. Wenn wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm gesetzten Freude willen das Kreuz ertragen hat. Also er geht über das Kreuz hin. Er sieht die Freude schon hinter dem Kreuz. Die Schande verachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wahnsinnsaspekt, wie wir hier sehen. Hier sehen wir, Jesus hat all das ertragen, das Kreuz und die ganzen Schmähungen, weil er die Freude danach gesehen hat. Und jetzt sitzt er bereits zur Rechten des Thrones Gottes. Gott benutzt Prüfung, deine Prüfung, um dich zu seinem Meisterwerk zu machen. Eines, das er liebt und an dem er für sich für immer Freude an dir hat. Und dieses Meisterwerk bist du, geformt durch verschiedene, vielfarbige Prüfungen, um die wir in Christus aus und dann uns wie Christus aussehen lassen. Gott hat ein Meisterwerk mit dir vor und Gott wird dich durch diese Prüfung leiten, egal was das für welche sind. Ich könnte jetzt in diesem Moment x Prüfungen aufzählen, nicht nur in meinem Leben, aber auch im Leben anderer Leute, die ich erlebt habe und mit denen ich jetzt gerade helfe, durchzugehen. Gestern habe ich über eine Stunde mit einem gesprochen. Ein Leiter, der am Boden zerstört ist mit dem, was passiert. Aber er weiß schon am Ende, er sagt, das schmerzt so sehr, aber er weiß, er freut sich schon. Weil er weiß, dass er dadurch geformt hat in Christus Jesus hin. Jakobus 1, Vers 2 verwendet dasselbe Wort, mancherlei Prüfung. Beachte es als eine große Freude, sagt er eben. Wir haben das ja gerade schon gelesen, wenn ihr in mancherlei Prüfung begegnet oder geratet. Petrus verwendet auch dieses Wort, mancherlei oder vielfältig. Als Verwalter der Gnade Gottes hat er einen jeden von uns geboten, diese vielfältige Weise Prüfung anzunehmen. In 1. Petrus 4, Vers 10 sagt er, dient einander jeder mit den Gnadengaben, die er empfangen hat, als guter Haushalter mancherfaltig Gnaden Gottes. Also auch hier vielfältiger, vielfarbiger, verschiedene Aspekte. So jedes Glied des Leibes Christi, also jedes Gemeindeglied der Ecksteingemeinde, soll auf besondere Weise dienen und wenn wir das tun, zeigen wir die vielfältige, vielfarbige Gnade Gottes. Petrus weist eben darauf hin, es gibt verschiedene Arten der Prüfung, verschiedene Arten von Menschen. Und das ist damit ausgedrückt einfach, dass wir in vielerlei Weise versucht werden. Mancherlei Weise, vielerlei Weise. Es ist einfach umfangreich. Wir können uns nicht mit dem anderen vergleichen, aber wir können doch einander helfen, weil die in der Art das gleiche Ziel haben. Wir wollen wie Jesus Christus werden. Wir wollen sein Angesicht gleich werden. Das griechische Wort, das hier mit mancherlei wiedergegeben wurde, heißt poikilos und bedeutet mehrfarbig, mannigfaltig, verschiedenartig, mancherlei. Und Gott, um Gottes verschiedenartigen Gnade zu beschreiben, die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade haben, so verschiedenartige Gottes Gnade den Gläubigen auch gegeben wird. Es gibt keine Art von Schwierigkeiten, keine Art von Prüfung, keine Art von Anfechtung, auf die Gnade Gottes keine Antwort hat. Es gibt also nichts, was mehr von euch abverlangt, als was Gott oder was dir Gott an Gnade geben wird. Gottes Gnade ist ausreichend für jede menschliche Prüfung. Das ist wichtig zu verstehen in diesem ganzen Kontext. Im ersten Jahrhundert waren auf vielen Straßen viele verschiedene farbige Mosaike gebaut, vor allen Dingen in Königshäusern und heutzutage können wir die in Museen sehen. Ich selber habe auf einer Insel gelebt, Madeira, da waren die Straßen tatsächlich noch mit Mosaik gemacht. Es war einfach vielfältig. Die Bilder waren einfach unglaublich vielfältig. Einige von uns werden für den Herrn leiden, andere werden wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Alle werden die Prüfung fahren, die durch das Entstehen, dass sie das Leben vielleicht schwerer wird. Aber in Vers 7 wird deutlich, bekommen wir durch Petrus die Antwort, warum diese Anfechtung uns gegeben sind. Warum wir diese Anfechtung bekommen. Und da sagt er in Vers 7, wenn wir heute weitermachen wollen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als alles vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit folgen haben bei der Offenbarung Jesus Christus. Also, wozu sind diese ganzen Prüfungen notwendig? Den Beweis deines Glaubens, damit dein Glaube als echt erfunden wird. Dieses Wort damit, Hinna, vermittelt den Zweck der Schmerz des Leidens. Was ist der Zweck deines Leidens? Was hat Gott für einen Plan hier? Und das sagt er ja. Sein Plan ist, dass wir als echt erfunden werden. Die Prüfung deines Glaubens. Gott bringt Prüfung in dein Leben, um deinen Glauben zu bestätigen. Das ist kein liebloser Akt, das ist tatsächlich ein kostbares Vorgehen Gottes, ein ganz besonderes Vorgehen Gottes. Und oft sind wir mitten in unseren Prüfungen und wir sagen zum Herrn, erlöse mich davon, mach mich frei. Aber ich glaube, der Herr antwortet, warum soll ich dich davon frei machen? Warum? Warum soll ich das? Ich habe es euch dir gegeben, damit du so wärst, wie ich dich haben will in Christus. Warum betest du dafür, dich befreien zu lassen von dem Problem? Ich brauche sie, damit du so wie Christus wirst. Es ist eben ein Gott der Gnade, und der uns die Anfechtung oder Prüfung gegeben hat. Denn durch die kannst du Dinge an deinem Leben sehen und einen stärkeren Glauben entwickeln, die du ohne diese Anfechtung nicht hättest sehen können. Du brauchst diese Anfechtung. Du brauchst diese Prüfung. Prüfungen reinigen dich wie eine schmutzige Brille. Auf einmal werden die sauber, auf einmal kannst du sehen. Ich kann euch jetzt sehen, ich habe die Brille auf, damit ich mein Papier von mir sehe. Aber wenn ich die abnehme, dann kann ich euch tatsächlich sehen auf dem Bildschirm. Und sonst seid ihr immer so verschwommen in der Ferne. Der Punkt ist, wir sehen auf einmal deutlich. Denn dadurch kannst du Dinge in deinem Leben sehen, die du sehen sollst. Prüfungen zwingen dich dazu, eine geistliche Bestandsaufnahme zu machen. Prüfungen zeigen dir, wie wenig du von Gott abhängig bist und wie sehr du ihn brauchst. Prüfungen entlarven Egoismus, Stolz in deinem Leben, die du sonst nicht sehen würdest, wenn Gott dir nicht diese besondere Prüfung gegeben hätte. Jetzt fragt noch einer, wieso sind die ganzen Prüfungen da? Warte, ich möchte da nicht durchgehen, ich will das nicht, wa? Wir müssen das. Denn Gott hat einen Zweck. Keine Versuchungen sind jemals dauerhaft oder zufällig oder unnötig oder leicht. Sie haben einen Zweck. Und Gott möchte, wir sollen uns freudig, wenn Anfechtungen da sind. Sie sind sehr wertvoll für dich. Anfechtungen sind sehr wertvoll. Und es sagt er damit auch in dem Vers, damit deine Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als alles vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird. Wow. Dieses Bild, was da gegeben wird, ist erstaunlich. Ich werde da ein bisschen was drüber sagen. Das Wort Deukium wurde sonst verwendet, um zu prüfen, um einfach Metall zu prüfen, den Reinheitsgrad zu prüfen. Das ist ein Prüfungsverfahren und ihr kennt viele davon, verstehen das, wenn das Gold wird erhitzt und es entsteht eine Schlacke. Die Schlacke, die muss weggenommen werden, weil das sind die Unreinheiten des Goldes. Die sind an der Oberfläche, weil Gold schwerer ist, und die werden abgenommen von dem erhitzten Gold. Das macht man viele, viele Male, bis das Gold so rein wie möglich ist. Und das ist einfach ein Bild, wie Gott mit uns umgeht. Wir müssen manchmal erhitzt werden. Wir müssen gereinigt werden, die Unreinheiten müssen rauskommen. Und das kann nur unter Hitzeeinwirkung geschehen. Also das Bild, was Petrus von der Prüfung verwendet, die wir durchlaufen müssen. Gott läutert uns. Er bringt Prüfungen wie Feuer, Hitze in unser Leben. Er tut es, damit die Unreinheiten offenbart werden. Wir sehen unsere Sünde. Sünde ist normalerweise verborgen, wo Menschen das nicht sehen. Die Sünde, die tief verwurzelt ist, Stolz, Egoismus, mangelnde Abhängigkeit von Gott, mangelnde Lernbereitschaft, geheime Rebellion, eine Neigung zur Kontrolle zu haben, eine Sünde, die wir behalten wollen, die wir nicht loslassen wollen. Und der Prozess wird uns zu einem Punkt des Geständnisses und der Buße bringen, bis Gott das Angesicht Christi in unserem Leben widerspiegeln sieht. Leider kann ich von mir aus sagen, dass ich das oft nicht begriffen habe in einer Situation, wo Gott mir Sachen gezeigt hat. Er hat das oft an mir immer wieder tun müssen. Das ist oft mehrmals musste ich durch diesen Prozess durchgehen, damit meine Sünde entfernt wird. Öfter braucht es wiederholte, wie gesagt, Prüfungen und Anfechtungen, diese ganze Schlacke von der Oberfläche beseitigen zu können. Ist das bei dir genauso? Wie ist das bei euch? Habt ihr solche Prozesse mal erlebt oder erlebt ihr sie gerade? Dass Gott euch prüft, um Sachen aus eurem Leben herauszufiltern, die raus müssen? Wenn du dich nicht gerade in einer Prüfung oder Anfechtung befindest, hier ein Gedanke. Nimm es ernst, wenn du geprüft wirst. Und zwar im Vergleich mit Gottes Wort. Bekenne den Bereich, den Gott dir offenbart hat, damit du die Lektion jetzt lernen kannst. Es gibt einige Prüfungen, die nie vergehen. Sie sind ständige Erinnerungen in unserem Leben. Paulus hat davon gesprochen, als er sagte, dass er wie ein Dorn im Fleisch hat, der immer da war, um seinen Stolz zu zügeln. Er hatte die Gefahr bei ihm, war, dass er zu stolz würde. Warum? Weil er so begabt, so begnadigt war. Hätte er sich ohne weiteres sagen können, ich bin der Beste unter den Aposteln, ich habe am meisten gelernt, ich weiß am meisten. Gott musste das zügeln. Gott musste ihn in Demut halten. Selbst ihn, einer der größten Vorbilder, die es überhaupt gibt. Ja, wir sollen uns aber auch freuen, denn das gegenwärtige Ausharren hat eine zukünftige Belohnung. Also es ist nicht nur, dass es vielfältig ist, es ist nicht nur, dass es sehr kostbar ist, aber es hat eine zukünftige Belohnung. Hier sagt er, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Wovon spricht er hier eigentlich? Das ist nicht das Lob und die Ehre und Ruhm von Jesus Christus. Weißt du, was er hier sagt? Das ist das Lob und Ehre und Herrlichkeit von Jesus Christus, von uns, für uns, zu uns. Gott bewirkt dieses Lob und diese Ehre und diese Herrlichkeit durch sein Einwirken der Prüfungen in unser Leben, dass wir am Ende unseres Lebens diesen Lob in Jesus Christus wiedergeben. Und warum geschieht das? Warum? Weil Gott durch die Prüfung dich veredeln will. Er will dich veredeln. Wir werden belohnt, wenn wir ausharren und wachsen, um Christus ähnlicher zu werden. Das ist einfach, was er sagt. Lob ist öffentliche Anerkennung. Es ist gut gemacht, treuer Diener, dein Wesen nach bist du wie Christus. Du bist immer ähnlicher geworden. Und er segnet sich dafür. Ehre ist die Belohnung, die meisten empfinden sie als in einer Position, einer Auszeichnung. Und die Prüfungen sollen sie an soll uns an einen Ort großer Belohnung bringen. Das griechische Wort bedeutet, dass Prüfungen sie buchstäblich oder uns buchstäblich in eine Sphäre der Belohnung bringen. Also Lob, Ehre kommt. Aber das wird heute nicht geschehen. Das kommt uns heute nicht zugute. Petrus sagt, es wird der Wiederkunft Christi geschehen, wenn er kommt, um seine Verlorenen zu richten und seine Kinder zu belohnen. Wenn du begreifst, dass Prüfung Belohnung bringen, dann wirst du dich freuen. Und davon spricht er. Du freust dich, weil du schon weißt, wenn du Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst, wird es diese Dinge geben. Ehre, Lob, Ehre und Herrlichkeit. Hast du jemals versucht, einen Job zu erledigen, etwas zu tun, aber du hattest nicht die richtigen Werkzeuge dafür? Es funktioniert einfach nicht. Ich habe versucht, gestern die Hecke zu schneiden. Das Scherblatt ist nicht in Ordnung. Ich dachte, das gibt's nicht. Ich habe doppelt so viel Kraft oder dreifach so viel Kraft angewandt. Immer hin und her, immer hin und her, immer rauf und runter, weil es einfach nicht richtig abschneidet. Und die Hecke ist nur 60 Meter lang. Zweiseitig und die Größe. Also es ist richtig viel Arbeit. Und dann denkst du, hätte ich bloß ein neues Scherblatt gekauft? Es funktioniert einfach nicht richtig. Aber mit den richtigen Werkzeugen ist das ein Kinderspiel. Das ist wie beim Schneiden, das ist ein scharfes Messer, da kannst du richtig durchschneiden. Und als Koch weiß ich, was das bedeutet. Nicht, wenn du eine Tomate schneidest und sie spritzt in alle Richtungen, sondern du schneidest durch klare, saubere Schnitte. Gott baut dein Leben auf. Der formt dich nach seinem Bild. Und Prüfungen sind das richtige Werkzeug, das notwendige Werkzeug, um die Arbeit zu erledigen. Gottes Werkzeug sind Prüfungen. Was sind die Prüfungen, die Gott in deinem Leben gebraucht, um dich in sein Ebenbild zu formen? Frag dich, woher kommen diese Prüfungen? Okay, ich will noch, also wenn ihr fragt, okay, Prüfung, wovon spreche ich überhaupt? Okay, es gibt viele verschiedene Prüfungen. Aber wir sind vielleicht jetzt in einer Prüfung mit diesen, dass wir nicht zusammen sein dürfen und dass wir durch dieses Covid-19 behindert sind, einfach die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten in der Art und Weise, wie wir uns das wünschen. Aber das ist nicht, was ich meine. Ich meine, es gibt noch viel schwierigere Prüfungen. Prüfungen können aus dem Bereich der Finanzen, Gesundheit kommen, Studium, Beruf, Krankheiten, die wir haben und die wir vielleicht immer haben werden. Ein Haus, das wir konstant aufrechterhalten müssen, oder wir haben Probleme damit im Haus. Oft kommen Prüfungen von anderen Menschen, Beziehungen, Ehepartner, Eltern, Kinder, Freunde, Nachbarn, Verwandte, auch Geschwister im Glauben. Ein ganz bekanntes Buch, oder was wir immer benutzen in der biblischen Seelsorge, heißt Beziehung von Paul David Tripp. Und in Englisch ist der Name ein bisschen anders. Das bedeutet einfach, Beziehungen sind schwierig. Ganz einfach. Sie sind schwierig, weil du dich einstellen musst. Oft wird offenbart, wie egoistisch man doch selber ist. Man sagt, ach, mit dem will ich nichts zu tun haben, das ist mir viel zu viel Arbeit, viel zu viel Probleme und weiß ich was. Und dabei sagt Gott, nein, ich möchte, dass du mit ihnen Beziehung hast. Ich habe dich auch genommen, als du Sünder warst. Ich habe dich auch benutzt, als du wirklich gegen mich warst. Wie gehst du denn mit deinen Geschwistern jetzt um? Aber denk daran, dass Gott dich nicht bestraft. Er hat einen Sohn bereits an deiner Stelle bestraft. Das war genug. Es war ausreichend für alle Male, für ewiglich. Es war genug für immer. Jesus, wir werden nicht durch Prüfung bestraft. Das hat wirklich nichts mit Bestrafung zu tun. Du brauchst dich nicht selbst zu schlagen. Es ist abgeschlossen. Jesus hat das getan. Gott läutert dich. Warum, fragst du, welche Sünde soll in diese Prüfung an die Oberfläche meines Lebens bringen? Und das ist die richtige Frage. Wie kann Gott mich mehr in Jesus Christus gestalten? Dann bitte den Herrn, dir in Gnade, die Gnade zu geben, damit du am Ende der Prüfung von ihm das gut gemacht hören kannst, du treuer Diener. Der ist so ermutigt, er möchte, dass wir wissen, dass wir uns freuen können. Wir können uns auch freuen, das steht auch in diesen Versen, in Verse 8 drin. Wir können uns freuen, da Christus in deinen Prüfungen gegenwärtig ist. Es ist nicht nur, dass wir durch die Prüfung gehen, dass sie kommen werden, dass sie kostbarer als Gold sind, aber gleichzeitig sagt auch, Christus ist gegenwärtig. In Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ja, er ist physisch nicht da, aber er ist doch gegenwärtig. Und wir wissen das, deshalb glauben wir, deshalb gehen wir voran. Petrus spricht von Christus, der am Ende von Vers 7 erwähnt wird. Und Petrus erinnert die Gläubigen und uns heute daran, dass obwohl du Christus physisch nicht vor Augen hast, liebst du ihn. Du liebst ihn. Vielleicht erinnert Petrus sich selber daran, dass er ihn gesehen hat von Angesicht zu Angesicht und mit denen er gerade spricht, die kannten ihn nicht und deshalb sagt er das. Sie haben ihn nicht gesehen, aber sie lieben ihn. Warum? Die Bibel sagt, sie lieben ihn, weil er sie zuerst geliebt hat. Wir können ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns auserwählt. Er ist derjenige, er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat eine Beziehung aufgebaut. Du warst tot und macht dich lebendig in sich. Wir lieben, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. Und Römer 5, Vers 5 sagt Folgendes, Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also mit anderen Worten, jeder von uns hat die Liebe Gottes. Und deshalb können wir lieben. Also sollten wir nicht beten, dass wir mehr Liebe bekommen, sondern dass wir die Liebe, die wir bereits haben, weitergeben, nach außen geben. Was ist also Liebe? Wovon sprechen wir? Ich möchte das nur ganz kurz erinnern, um uns einfach da verstehen zu lassen, wovon Liebe hier die Rede, was Liebe bedeutet. Liebe ist ein aufopferndes Handeln zum Wohl eines anderen. Aufopferndes Handeln zum Wohl eines anderen. Echte Liebe opfert sich auf. Für den Ehepartner in der Ehe, für die Kinder in der Jüngerschaft, für die Gemeinde im Dienst, für Verlorene, indem wir das Evangelium weitergeben und weiterleben. Lasst uns ehrlich sein, wir sind nicht sehr gut darin, so zu lieben, wie wir es lieben sollen oder wie wir lieben sollten. Einige von uns haben noch nicht gelernt, wie wichtig es ist, sich in bestimmte Beziehungen hineinzugeben, die uns zwingen, Gottes Liebe treu zu zeigen. Wir weichen diesen Beziehungen aus. Wir versuchen, um die rumzukommen. Ach, die ist zu schwierig, ich will damit nichts zu tun haben. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du die Liebe Gottes dieser Person zeigst. Eine Verabredung mit deinem Ehepartner, Zeit mit den Kindern, Zeit mit Gemeindegliedern. Liebe ist so wichtig. Und das sagt es in 1. Korinther 6, 22. Liebe ist so wichtig, dass es gefährlich wäre, Christus Liebe nicht weiterzugeben. Soll ich euch mal sagen, was da steht? Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, also wenn wir den Herrn Jesus Christus nicht lieben, und das bedeutet, wenn wir ihn nicht lieben, lieben wir, das bedeutet auch, dass wir unsere Nächsten nicht lieben, der sei verflucht, Maranatha. Das hat Paulus gesagt. Ganz schön heftig. Wie mache ich das? Wie liebe ich als Christus? Wie liebe ich wie Christus? Geht einfach zurück zu dem Tag am Kreuz und versteht, was Gott für dich getan hat. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Lasst uns das wirklich erinnern. Wir werden heute auch noch davon sprechen. später, an späterer Stelle. Als wir noch Sünder waren, starb Christus für uns. Dann verpflichten dich, Gott so zu lieben, wie es in der Bibel steht. Wenn Christus bereit war zu sterben, damit du lieben kannst, dann sei bereit, auch so zu lieben. In deiner Ehe, deine Kinder, deine Gemeinde und vor allen Dingen auch die verlorene Welt in dieser Zeit, die wollen das Evangelium hören. Und natürlich werden es immer wieder welche sein, die es ablehnen, weil sie meinen, sie kommen ohne Gott aus. Aber es sind eine Vielzahl von Menschen, die wollen die Wahrheit hören. Die sind verunsichert jetzt. Die haben keine Zukunft, die haben keine Hoffnung. Die verlieren so viel in dieser Zeit. Und wir haben die Wahrheit. Wir haben die Antwort darauf. Lass uns die weitergeben. Wahre Christen lieben Christus, den sie noch nie gesehen haben, heißt das. Wahre Christen lieben Jesus, den sie noch nie gesehen haben. Obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. Petrus sagt, auch wenn du ihn jetzt nicht siehst, das ist es, was Petrus also den Lesern sagt, wenn du ihn jetzt nicht siehst, aber trotzdem hast du Glaube. Er spricht ja nicht nur von Liebe, sondern er sagt auch, du hast Glaube. Glaube ist, sich auf etwas oder jemanden zu verlassen, den man nicht sehen kann. Glaube sieht Jesus Christus. Wir sehen ihn an. Sein Wort, und hier mal deutlich zu machen, wenn wir sagen, dass wir Jesus Christus glauben, wie es ja auch in diesem Vers hier heißt, dass wir ihn glauben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, dann bedeutet das auch, dass wir sein Wort glauben, seine Befehle glauben. Und die Frage ist, wenn du wirklich glaubst, gehorchst du dem Wort Gottes? Gehorchst du ihm? Vertraust du auf ihn? Glaubst du an seine Versprechen, die uns Hoffnung geben sollen in der Schrift? Leitet dich das Wort Gottes wirklich? An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht sieht, sagt er. Wahre Christen glauben an Christus, deshalb nennt man sie Gläubige. Ganz einfach. Wir werden als gläubig bezeichnet. Warum? Weil wir glauben. Und Gläubige leben nicht an dem, was sie fühlen. Also es geht nicht danach, wie du dich fühlst oder durch was du oder wie du über etwas denkst, sondern Gläubige leben nach dem, was sie wissen. Und die Schrift hat uns offenbart, was wir wissen dürfen. Sie ist wahr. Johannes 17, Vers 17 sagt deutlich, dein Wort ist Wahrheit. Wir folgen Gottes Wort, als ob Jesus physisch neben uns steht. So glauben wir an ihn. Und ich muss zugeben, dass ich nicht immer diesen festen, starken Glauben habe in Jesus Christus, dass ich denke, hey, das, was hier in der Schrift steht, hast du gesagt, Jesus Christus, so, deshalb tue ich das. Doch Jesus war ein wahrer Christ eben, möchte Christus glauben. Und da ist die Frage eben, handelst du auch so? Möchtest du Gott glauben? Willst du ihn glauben? Vertraust du seinem Wort? Vertraust du, was hier steht? Petrus fährt fort. Du freust dich mit unaussprechlicher Freude, voller Herrlichkeit, sagt er. Große Freude, spricht er. Es ist hier von einer großen Freude. Es wird ein ähnliches Wort, unaussprechlicher Freude. Das ist so, wie als wenn du etwas hast im Herzen, Petrus versucht etwas zu beschreiben, was in unserem Herzen ist, was wir gar nicht ausdrücken können, weil das so überwältigend ist. Es ist, als wenn unser Atem anhält. Wir können es nicht mal aussprechen. Unser Herz ist so voll Liebe und so voll Freude. Und die Frage ist, warst du jemals so voller Freude, dass du es einfach nicht ausdrücken konntest. Und das ist genau, was er sagt. Wir sind, Wir haben diese unaussprechliche Freude, dass wir auch diese Prüfung deshalb ertragen können. Mit unaussprechlicher Freude und herrlicher Freude, sagt er. Und volle Herrlichkeit bedeutet, dass Christus sich auf verschiedene Weise zeigt, die, wie du niemals sehen und verstehen würdest, außer durch diese speziellen Prüfungen, die du durchgegangen bist. Okay, ich glaube, die Herrlichkeit und die Güte und die Gnade und die Liebe Jesu Christi wird erst deutlich, wenn wir in diese Anfechtung und Prüfung geraten. Und erst dann können wir wie Petrus sagen, wir sehen ihn zwar nicht, aber trotzdem lieben wir. Wir sehen ihn zwar nicht, aber trotzdem glauben wir. Und wir haben unaussprechliche Freude, weil wir wissen, wie er mit uns umgegangen ist durch unsere Prüfungen hindurch. Warum all das gerade von der Liebe und dem Glauben und den unsichtbaren Christus, warum steht das eigentlich hier? Warum hat das Petrus so in den Vordergrund geschoben? Ganz einfach, der Kontext dieses ganzen Kapitels oder des ganzen Buches ist Leid und Prüfung. Petrus erinnert uns mitten in den Prüfungen deutlich daran, dass Christus, den wir lieben, bei uns ist. Du kannst dich allein fühlen, du magst Selbstmitleid haben, aber du weißt, Christus ist da. Christus ist da. Und Petrus in Hebräer 13, Vers 5 sagt er auch, ich will dich noch nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist das, was Petrus eigentlich sagen will. Christus ist bei uns. Matthäus 28, Vers 20, auch deutlich, ich werde euch niemals verlassen. Er sagt, höre, ich bin bei euch alle Zeit bis ans Ende des Zeitalters. Petrus ermutigt Christen, die in einem fremden, feindlichen Land sind, umgeben von misstrauischen Menschen, neu anfangen müssen, ihr Leben neu aufbauen müssen, damit sie jubelnd freuen, weil sie daran erinnert werden, wer Jesus Christus ist und wen sie in Jesus Christus haben. Prüfungen sind, wie gesagt, mächtige Werkzeuge in Gottes Hand, um uns mehr wie Christus zu machen. Lass dir deine Freude nicht von irgendjemand oder irgendetwas wegnehmen, weil sie irgendwas über Jesus sagen, sondern wir müssen uns immer wieder an ihn erinnern, was er für uns getan hat. Was Jesus für uns getan hat. Die Frage, die wir uns stellen müssen, glauben wir wirklich, haben wir so ein Bild von Jesus Christus, dass wir diese Freude, diese jubelnde Freude haben, auch wenn wir in Schwierigkeiten sind. Und wenn wir die nicht haben, dann müssen wir uns fragen, warum haben wir nicht? Warum haben wir diese nicht? Haben wir ein falsches Bild von Jesus Christus? Haben wir ein falsches Verständnis von den Prüfungen, durch die wir durchgehen? Wie gesagt, wir können an den dunkelsten Tagen lächeln, denn Christus ist mit uns. Und wir können uns freuen, dass die Bewährung in den Anfechtungen ein Beweis unserer Errettung ist. Die Bewährung, wir können uns über die Währung, über die an den Anfechtungen freuen, weil sie sind ein Beweis unserer Errettung. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, sagt er im Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen oder die Errettung der Seelen. Die Errettung ist das Ziel. Dein Glaube hat eine Wirkung. Dein Vertrauen auf den Herrn hat eine Wirkung. Deine Seelen wird gerettet werden. Und du wirst im Himmel dich wiederfinden. Und für den Tag und für die Ewigkeit bei ihm sein. Aber das Wort beinhaltet, das ist hier das Ergebnis des beständigen Glaubens durch deine Prüfung, ist die endgültige Erlösung, die wir davontragen. Die endgültige Erlösung, die wir davontragen. Also es geht aber nicht um die Errettung zum Glauben, sondern die endgültige, das Auswirken der Errettung der Gegenwart in Gott selber, mit Gott in Jesus Christus. Er spricht eben hier von einer endgültigen Rettung, nicht von der Errettung von den Strafen der Sünde, die wir in Christus haben, nicht von der Errettung von der Mächtigkeit der Sünde, die wir gegenwärtig durch die innewohnenden Heiligen Geist haben. Er spricht von unserer endgültigen Rettung aus der Gegenwart der Sünde für immer und ewig. Und davon spricht er. Er hat diese Perspektive, Petrus hat die Perspektive für die Leute, die in der Zerstreuung sind. Da vorne ist das Ziel. Wie gesagt, es ist nur eine kurze Zeit. Es ist nur diese 90 Jahre. Es ist nicht mehr. Ihr habt die Ewigkeit vor euch in der Herrlichkeit. Wenn euer Glaube geprüft und bestätigt ist, ist das Ergebnis die endgültige und vollständige Befreiung unseres gesamten Wesens, Geistes und des Leibes. Unsere ewigen Seelen in Ewigkeit mit Christus. Und das in Vollkommenheit. Wenn du das hörst, freust du dich auf den Himmel? Freust du dich auf den Himmel, wenn du hörst, ja, die Bewährung, die Prüfung sind kurze Zeit, aber ich werde mit ihnen im Himmel sein. Natürlich haben wir wahrscheinlich eine Angst vor dem Tod. Aber wir können in den Tod, der unvermeidlich ist, der 100% ist für uns alle, mit einem Lächeln und einer Vorfreude hineingehen, weil wir Jesus Christus kennen. Lass mich mal eine kurze Illustration euch geben. Ein Pastor hat ein Blut gerinnselt und wäre fast daran gestorben. Am nächsten Morgen kommt ein Kollege zu Besuch. Als er ihn sah, sagte er mit enttäuschender Stimme, Hallo! Und erzählte ihm, dass er einen schweren Morgen hatte. Es war ein schwerer Tag heute Morgen. Er fragte, warum? Und er sagte, weil ich mir gestern sicher war, dass ich heute im Himmel kommen würde. Aber heute Morgen wachte ich auf und da bist du. Was bedeutet das, ich immer noch hier bin und nicht im Himmel? Die Perspektive ist einfach die deines Pastors, die wir auch haben sollen. Solange wir hier auf Erden sind, so schön das sein mag, auch wenn das der beste Freund ist, auch das, wenn das deine Ehefrau sind, deine Kinder sind, all das ist schön und gut. Aber die Zukunft ist im Himmel. Die Frage, die wir uns stellen müssen, haben wir eine Vorfreude auf den Himmel? Haben wir eine Vorfreude auf dem Himmel? Bereiten wir uns darauf vor? Wir sollen uns freuen, denn unsere Zukunft ist gesichert. Unsere Prüfungen sind mächtige Werkzeuge in unserem Leben, eingesetzt von Gott, damit wir Christus durch diese Prüfung widerspiegeln in unserem Leben. Die Bewährung in unseren Prüfungen beweisen, dass wir eines Tages nach Hause gehen. Und vollkommener Freude und Begeisterung für immer mit Christus sind und das im Himmel. Möchtest du da sein? Möchtest du in den Himmel? Möchtest du in der Gegenwart Gottes sein? Ich möchte euch nochmal auf einige Dinge erinnern, ganz kurz. Während du hier auf Erden wartest, richte deinen Blick auf den Himmel. Richte deinen Blick auf den Himmel. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Licht, richte deinen Blick auf den Himmel. Lebe nach der Wahrheit, aber habe Freude. Lebe nach der Wahrheit, aber habe Freude. Wenn du jemals ein Zeuge in dieser Welt sein willst, dann zeige die Freude während deiner Prüfung. Zeige die Freude am Herrn während deiner Prüfung. Wenn du jemals dein Kind oder anderen Christen motivieren willst, dann muss die Freude in deinem Leben existieren. Drittens, Anfechtung zeigen, wer du wirklich bist. Prüfungen disziplinieren uns und halten uns von der Sünde ab, rüsten uns aus, führen uns andere für andere so zu sorgen, wie wir es ohne die Prüfung nicht getan hätten. Prüfung, Anfechtung zeigen, wer wir wirklich sind. Und viertens, Christus lieben bedeutet, dass du entschieden hast, andere zu lieben. Christus lieben bedeutet, dass du entschieden hast, andere zu lieben. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Lass mich beten. Vater Gott, wir sind wieder zu deinem Wort oder von deinem Wort angehalten worden, auf dich zu schauen. In einer Zeit, die nicht einfach ist. Aber wir wissen, dass du sie so geführt hast, damit wir von dir lernen. Wenn du für uns gestorben bist und dein Leben gelassen hast, dann verstehen wir auch, wenn wir unser Leben lassen müssen, um ein Zeugnis zu sein für die Welt. Herr, nicht, dass wir irgendwas erreichen können dadurch, aber da können wir ein Zeugnis sein, dass wir in den Prüfungen, und wenn das auch sein muss, bis hin zum Tod, dich bekennen und ein Zeugnis des Evangeliums sind, das unseren Blick auf dich lenkt und auf die Ewigkeit. Gib uns und mach uns diese Wahrheit verständlich. In Jesu Namen. Amen.